Genau, also in den beiden Büchern versammeln wir Erfahrungsberichte von Müttern oder von Menschen, die über Mutterschaft nachdenken und die in der Wissenschaft arbeiten. Und die Texte sind persönliche Berichte, sogenannte Autoethnografien oder Autotheorien. Und in unserem Vortrag heute wollen wir aufbauend auf diesen Autoethnografien und unserer Beschäftigung mit dem Thema zeigen, wie die Idealbilder eines Wissenschaftlers und einer wissenschaftlichen Karriere zum Ausschluss von Müttern aus dem Wissenschaftsbetrieb beitragen. Im zweiten Teil des Vortrags zeigen wir, wie sich die Pandemie auf die Thematik Mutterschaft und Wissenschaft ausgewirkt hat und immer noch auswirkt und auch weiter auswirken wird. Und im Anschluss daran möchten wir Strategien und konkrete Maßnahmen vorschlagen, wie diesem Ausschluss gerade infolge der Pandemie begegnet werden könnte und auch müsste. Damit bewegen wir uns, wie Sie merken werden, an der Schnittstelle von Wissenschaft, Forschung und Aktivismus, ein Feld, das wir als Activist Academia bezeichnen. Bevor es losgeht, möchten wir noch kurz erklären, was wir mit dem Begriff Mütter meinen. Und zwar meinen wir damit jede Person, die sich als Mutter identifiziert, unabhängig davon, ob sie selbst Kinder geboren hat oder nicht. Deshalb schreiben wir auch Mütter mit Sternchen, um die Vielfalt von Müttern aufzuzeigen und auch, um auf den Konstruktionscharakter der Mutter hinzuweisen.
Nächste Slide. Die ideale Mutter versus der ideale Wissenschaftler oder die Unvereinbarkeit von Mutterschaft und Wissenschaft. Und auf dieser Tagung geht es um Idealbilder von Forschung und wissenschaftlicher Karriere. Und unsere These ist, dass diese Idealbilder gerade anhand der Figur der Mutter, die als Wissenschaftlerin tätig ist, emblematisch sichtbar werden. Und dass sich also durch diese Kontrastfolie, durch die Idealfigur Mutter und diese Idealfigur des Wissenschaftlers zeigt. Also dass die Spannungen, die die Mutterwissenschaftlerin aushalten muss oder denen sie zum Opfer fällt, die Forschungsideale und ForscherInnenideale zum Vorschein bringen. Beide Figuren, die der Mutter und die des Wissenschaftlers, sind hochgradig idealisiert und ideologisiert. Und es ist nicht die Unvereinbarkeit der Tätigkeiten, Mutterschaft und Wissenschaft, sondern die Unvereinbarkeit der zwei sehr unterschiedlich materiell diskursiven Choreografien, die Mutterschaft und Wissenschaft gegeneinander ausspielt. Und es wäre und ist natürlich durchaus möglich, als Mutter wissenschaftlich tätig zu sein, aber diese Ideologisierungen und Idealisierungen, die mit den beiden gesellschaftlichen Positionierungen Wissenschaftler und Mutter einhergehen, stehen einander diametral gegenüber und verhindern eben diese sogenannte Vereinbarkeit auf mehreren Ebenen. Im Wissenschaftsbetrieb, ganz besonders im deutschen Wissenschaftsbetrieb, herrscht nach wie vor das Ideal des ungebundenen Wissenschaftlers vor. Der, wer sich ungestört und zeitlich unbegrenzt in seine Forschung vertiefen kann, da er frei von allen Sorge und Hausarbeiten sowie gesund und unabhängig von der Pflege anderer ist. Es wird sich um ihn und sein leibliches und psychisches Wohl gekümmert. Und der kann, anders gesagt, vollkommen in seinem Geist aufgehen. Und das Bild der Mutter, das seinerseits gerade in Deutschland sehr idealisiert und ideologisiert wird und einem Muttermythos unterliegt, wie es Barbara Finken 2001 schon bezeichnet hat, steht diesem Bild des Wissenschaftlers eben diametral gegenüber. Die Mutter kümmert sich aufopferungsvoll um ihre Kinder, stellt ihre eigenen Bedürfnisse und Interessen jahrelang hintan, führt den Haushalt, schultert die Mental Load, übernimmt die emotionale Beziehungsarbeit in der Familie. Kurz, sie ist selbstlos und macht natürlich unbezahlt die komplette Care-Arbeit. Nathalie Berner schreibt dazu, die ist Kommunikationswissenschaftlerin und hat jetzt gerade 2022 ein Buch dazu rausgegeben. Sie, also die Mutter, Zitat, steht für die Ausbeutung und den Raubbau des Menschen an sich und seiner wertvollsten Ressource Zeit. Diese Idealisierungen und Ideologisierungen des Wissenschaftlers und der Mutter halten sich auch deshalb so hartnäckig, weil sie auf der seit der Aufklärung etablierten Trennung von Körper und Geist aufbauen. Entgegen dem Idealtypus des Wissenschaftlers, der ganz in seinem Geist aufgehen kann, ist die Mutter vor allem eins: Körper. Und Mutterschaft und Wissenschaft werden so zu zwei wackeligen Böden, wie es die Afrikanistik-Professorin, die wir im ersten Buch interviewt haben, Rosemarie Beck bezeichnet hat, und zu jenen einander entgegengesetzt materiell diskursiven Choreografien, die diese Zerreißprobe eben ausmachen. Also das dominante Mutterbild stellt die idealtypische Mutter noch immer vor allem und zuallererst als nährenden Körper dar, während der Idealtypus des Wissenschaftlers noch immer vor allem ein von allen Sorgetätigkeiten unabhängiger Geist ist.
Die Mutterwissenschaftlerin lebt deshalb in ständiger Zerrissenheit zwischen zwei Polen. Die genuin geistig, intellektuell und noch immer männlich konnotierte Tätigkeit und Identität als Wissenschaftlerin steht in Spannung mit einer vermeintlich emotional-körperlichen und noch immer weiblich konnotierten Existenzweise, Daseinsform, Beziehungsbezeichnung und Position als Mutter. Der Widerspruch von wissenschaftlicher und mütterlicher Tätigkeit ist also gleichzeitig der gesellschaftlich tief verankerten Mystifizierung des Phänomens Mutter und der Mystifizierung einer Berufung als Wissenschaftler, vielleicht auch Wissenschaftlerin, geschuldet. Die Mutterwissenschaftlerin, diejenige, die den genuin männlich konnotierten Bereich der Wissensgenerierung mit dem genuin weiblich konnotierten Bereich, dem Kinderkriegen und Versorgen, verbindet, ist dazu verdammt, ein Oxymoron zu bleiben. Die Unvereinbarkeit von Mutterschaft und Wissenschaft aufgrund der Idealisierung und Ideologisierung der beiden Positionen führt zu einem strukturellen Ausschluss von Müttern und Mutterschaft aus der Wissenschaft. Zwar ist die sogenannte Vereinbarkeit in den letzten Jahrzehnten fester Bestandteil von Frauenförder- und Gleichstellungsmaßnahmen. Dennoch müssen wir uns die Frage stellen, ob diese Maßnahmen gerade infolge der Pandemie tatsächlich wirksam sind. Die Beantwortung dieser Frage ist nicht leicht, denn anders als zu Geschlechteranteilen, die regelmäßig erhoben werden, wissen wir gar nicht exakt, wie viele WissenschaftlerInnen in Deutschland Eltern sind oder andere Care-Aufgaben übernehmen. Dennoch lässt sich die Situation aus verschiedenen Befragungen ableiten, ungefähr. Und eine wichtige Quelle ist da der BUWIN von 2017 und auch 2021. Das ist der, wurde gestern schon genannt, der Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs. Demnach sind WissenschaftlerInnen generell deutlich seltener Eltern als Gleichaltrige in anderen Berufszweigen, obwohl sie einen hohen Kinderwunsch haben. Fast die Hälfte der Promovierten hat inzwischen Kinder. Das ist gestiegen in den letzten Jahren. Männer immer noch häufiger als Frauen. Auf der Karrierestufe der Professur öffnet sich dann die Schere. Professorinnen, und wir möchten hier daran erinnern, dass das aktuell auf der höchsten Besoldungsstufe in Deutschland auch immer noch nur 20,5% sind, sind noch immer deutlich häufiger kinderlos, nämlich zu fast 50%, als Professorinnen, die nur zu 25% kinderlos sind. Von den wenigen Professorinnen, die es überhaupt gibt, hat also die Hälfte keine Kinder, wohingegen Professoren, die mit ungefähr 4/5 sowieso weit in der Mehrheit sind, zu 75% Kinder haben. Zu 75% Kinder haben. Als Begründung vermuten die AutorInnen des BUWIN, dass Männer die Familiengründung häufig nachholen, wenn sie eine entfristete Professur bekommen, was Frauen oft nicht mehr gelingt. Wir können also eine strukturelle Unvereinbarkeit von Mutterschaft und Wissenschaft festhalten und wir stellen fest, dass bisherige Gleichstellungs- und Frauenförderprojekte vor allem kinderlosen Frauen, die zudem weiß, gesund und bürgerlich sind, zugute zu kommen scheinen. Das war die Situation vor der Pandemie.
Mutterschaft und Wissenschaft in der Pandemie oder seit der Pandemie. Und unter diesem viel zitierten Brennglas der globalen Pandemie werden gesellschaftliche Schieflagen und strukturelle Ungleichheiten derzeit vermehrt sichtbar. Und es haben wirklich schon zahlreiche Studien belegt, dass die Pandemie Mütter, insbesondere von kleinen Kindern, härter getroffen hat als Väter und kinderlose Menschen, weil sie eben zu großen Teilen das Mehr an Sorgearbeit übernommen haben. Und das gilt natürlich noch mehr für mehrfach diskriminierte Mütter. In Deutschland haben in etwa der Hälfte der Haushalte von heterosexuellen Paaren mit Kindern Frauen diese wegfallende Kinderbetreuung ohne den Partner kompensiert. Und SoziologInnen warnen deshalb, wie zum Beispiel Jutta Almendinger, die ja bekannt ist, davor, dass durch diesen Corona-Gender-Gap oder auch den Gender-Publication-Gap eine ganze Generation von WissenschaftlerInnen verloren gehen könnte. Und Corona Gender Gap ist eigentlich ein unvollständiger Terminus, denn er bezieht eben nur den Ungleichheitsfaktor Gender oder Geschlecht mit ein. Und wir gehen davon aus, dass wir zusätzlich von einem Corona-Motherhood-Gap sprechen sollten und damit die Kategorie Mutterschaft sichtbar machen müssten. Denn diese Lücke, also in Gehalt, Care-Verantwortung, Rentenbescheid und so weiter, besteht nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern vor allem infolge der Pandemie auch zwischen Müttern und Nichtmüttern. Mütter sind auch in der Wissenschaft in viel größerem Ausmaß durch die Pandemie benachteiligt als Nichtmütter. Und die Pandemie war für viele ein Zitat. Hast du die nächste? Okay. Eine Zeit, in der ich als theoretisch denkender Mensch faktisch nicht mehr existiere, wie Luisa Kamrath es beschreibt. Und in ihrem eindringlichen Text fährt sie fort. Es macht mir große Bauchschmerzen, das hier so aufzuschreiben, weil diese Wunden noch ziemlich offen sind und es wohl auch noch eine ganze Zeit lang bleiben werden. Gleichzeitig denke ich, muss genau das öffentlich werden, damit deutlich wird, wie unglaublich allein wir als Eltern in dieser Pandemie waren. Ich möchte hier ja nicht unangemessen vulgär werden, aber ich wage mal zu behaupten, was wir die letzten 2 Jahre erlebt haben, ist der Inbegriff von vom Leben gefickt. Das System Hartz IV, das sei an dieser Stelle nochmal festgehalten, ist an Menschenverachtung nicht zu überbieten. All das ist jetzt nicht alleinige Schuld der Pandemie. Aber wie unter einem Brennglas haben sich bestehende Probleme erhitzt und wir sind mit dem Löschen nicht mehr hinterhergekommen. Schlussendlich konnten wir noch Kriseninterventionen betreiben, von einem Monat in den nächsten durchhalten und darauf vertrauen, dass wieder andere Zeiten kommen. Und am Ende ihres Textes denkt Luisa darüber nach, ob sie nach ihrem Masterabschluss in der Wissenschaft bleiben wird. Nochmal Zitat. Tatsächlich hat sich mein Ehrgeiz bezüglich eines wissenschaftlichen Weges ziemlich gelegt. Ich weiß, es ist das, was ich am liebsten mache und mein Abschluss mit Auszeichnung zeigt mir auch, dass ich wirklich gut darin bin. Aber die letzten 2 Jahre haben mir auch gezeigt, wie wertvoll Zeit für mich selbst und die eigene Gesundheit sind. Für mich und für meine Lieben. Wenn das vereinbar ist mit einer wissenschaftlichen Karriere, werde ich, one way or another, diesen Weg gehen. Wenn es das nicht ist, gehe ich einen anderen und reihe mich ein unter die Frauen, deren wissenschaftliche Laufbahn an den Strukturen und ganz allgemein am Leben gescheitert ist.
Diese schmerzhaften Spannungen und Widersprüche zwischen dem Wunsch, weiter wissenschaftlich arbeiten zu wollen, und dem Verzweifeln an den Strukturen im Wissenschaftsbetrieb beschreiben viele der AutorInnen in unseren Büchern. Silke Kassebaum zum Beispiel schreibt, wie sich die Situation und mein Blick auf das Thema Mutterschaft und Wissenschaft seit Anfang der Pandemie verändert hat. Ich will nicht mehr, so hat sich mein Blick verändert. Ganz bewusst kehre ich der Wissenschaft den Rücken. Warum? Aus Selbstfürsorge. Habe ich mir diesen Entschluss leicht gemacht? Nein. Es war ein Ringen mit mir selbst. Darf ich das eigentlich, mich gegen die Wissenschaft entscheiden? Bin ich dann gescheitert? Ich habe doch schon so viel investiert in diesen Weg. Und vor allen Dingen, darf ich einen anderen Weg einschlagen, der sich leicht anfühlt, nicht permanent Kampf und Zerreißprobe ist? Und sie führt fort, weil mir in dieser Phase, also des Lockdowns, in dem sie versucht hat, ihre Promotion zu beenden, jegliche Ressourcen zur Reflexion fehlten. Ich war isoliert, immer von Kleinkindern umgeben, konnte keinen Gedanken zu Ende denken und schlief abends völlig erschöpft neben den Kindern ein. Quasi war ich absorbiert von der Situation. Konnte ich mich nicht bewusst und aktiv von diesen internalisierten Idealbildern der Wissenschaftlerin und Mutter abgrenzen, sondern habe unterbewusst mich damit verglichen und als in jeder Hinsicht mangelhaft wahrgenommen. Schlechte Wissenschaftlerin und schlechte Mutter. Gleichzeitig haben sich Gefühle in mir angestaut, die sich regelmäßig in Panikattacken und Wutausbrüchen entluden. Rückblickend bin ich froh, dass meine Partnerschaft überlebt hat und ich meinen Kindern gegenüber nicht handgreiflich wurde. Mir ist das wichtig, das genau so und in aller Deutlichkeit zu sagen. Zeitweise hatte ich Panik davor, mit meinen Kindern allein zu sein, weil ich mitunter so überfordert war, dass ich Angst hatte, die Kontrolle zu verlieren. Am Ende ihres Textes beschreibt sie ihre Entscheidung, die Wissenschaft zu verlassen. Ich mache noch die Disputation fertig, stelle danach meine Forschungsergebnisse online zur Verfügung und es ist Schluss mit dem Versuch, mich in einem diskriminierenden, entsolidarisierten und entgrenzten System etablieren zu wollen. Wie sie hier eindrücklich beschreibt, steht es eben zu befürchten, dass infolge der Pandemie noch mehr Mütter als ohnehin schon den Wissenschaftsbetrieb verlassen, weil sie schlicht und einfach nicht mehr können. Dieser schon vor der Pandemie zu beobachtende, aber mit Corona verschärfte Ausschluss von Müttern aus der Wissenschaft betrifft dabei aber nicht nur die personelle Ebene, sondern auch die Inhalte von Wissenschaft und Forschung. Mit der zu befürchtenden Homogenisierung derjenigen, die Wissenschaft machen, ist auch die Perspektivenvielfalt bedroht. Welche Folgen das für die Wissensproduktion hat und wie als Gegenentwurf dazu eine Wissenschaftskritik ausgehend von dem Erleben von Müttern aussehen könnte, darum geht es jetzt im dritten Teil.
Maternal Turn. Mütterlichkeit als Voraussetzung für einen neuen Wissenschaftsbetrieb. Es existiert schon eine lange feministische Tradition von Wissenschaftskritik, die wir hier natürlich nicht mal ansatzweise referieren können. Aber genau aus diesen differenzfeministischen Diskursen gab es immer Bemühungen, weiblich konnotierte Formen des Wissens, wie zum Beispiel Fürsorge, Ganzheitlichkeit oder mütterliches Denken als Grundlage einer neuen Philosophie und als Herausforderung für eine vermeintlich geschlechtsneutrale Wissenschaft stark zu machen. Auch wenn immer noch ein Glaube an die Objektivität von Wissenschaft vorherrschend ist, zeigt die feministische Standpunkttheorie schon seit Jahrzehnten, dass die jeweiligen gesellschaftlichen Positionierungen der Fragestellenden sich darauf auswirken, welchen Erkenntnisgewinn sie verfolgen, welche Zwecke sie damit bedienen wollen und welche Methoden sie anwenden, um neues Wissen zu generieren. Auch die Bevorzugung von männlich konnotierten Eigenschaften und Verhaltensweisen wie zum Beispiel Wettbewerbsorientierung, Einzelkämpfertum, Aggression zeugen auch von patriarchalen, heterosexistischen und kolonialen Strukturierungen von Wissensgenerierung, das Doing Academia. Und es ist überhaupt nicht nötig, Weiblichkeit zu naturalisieren, zu essentialisieren oder zu normieren, um Aspekte weiblicher Sozialisation oder in unserem Fall jetzt mütterliche Erfahrung als bereichernd für die Wissensgenerierung zu sehen. Stattdessen geht es um die Entwicklung eines Maternal Standpoints, der die gesellschaftliche Positionierung und Erfahrung von diversen Müttern in der akademischen Wissensproduktion reflektiert. Und so ist es für uns nicht die Identität der Mutter, die die Wissenschaft bereichern kann. Es geht uns darum, dem Erleben, das die Ausübung von Mütterlichkeit generiert, Wertschätzung zukommen zu lassen. Und dabei ist es zentral festzuhalten, dass Mütterlichkeit kein Geschlecht braucht. Auch Männer und andere Geschlechter können sich mütterlich verhalten, indem sie sich um andere kümmern und Verantwortung für die Sorge für andere übernehmen. Mütterlichkeit könnte einen zentralen Bezugspunkt und ein zentrales Kriterium in der Forschung darstellen. Und unsere These ist, dass die Erfahrung von Verbundenheit, von Prekarität und der fundamentalen Abhängigkeit von anderen Individuen die Möglichkeit gewährt, eine ethisch verantwortungsvolle Wissenschaft zu betreiben. Phänomenologisch argumentiert, kann Verstehen vor allem durch das Fleisch passieren, durch unsere Präsenz in der Welt und unsere Erfahrung von Welt. Das ist Merleau-Ponty natürlich und Ansel Duhr. Unser Verständnis von Menschsein kann sich nicht losmachen von körperlichem Wissen von Welt. In gelebter Mütterlichkeit entsteht ein Körperwissen und eine Wahrnehmung der Welt, die von Zukünftigkeit und einer Sensibilität für die Notwendigkeit von Nachhaltigkeit geprägt ist. Aspekte, die in unserer Welt inzwischen unausweichlich sind. Wir möchten argumentieren, dass Menschen die Mütterlichkeit als zentrale Erfahrungskategorie verbuchen können, in der Wissenschaft nicht nur von ihren spezifischen Standpunkten aus Fragen stellen, sondern auch aus körperlich-affektiven Erfahrungen von Verbundenheit, sozialer Verantwortung und der Bewusstwerdung körperlicher Verletzlichkeit und Prekarität heraus. Wissenschaft braucht also einen Maternal Turn, wie wir es nennen, um diesen Erfahrungen und den daraus resultierenden Fragestellungen einen adäquaten Stellenwert geben zu können. Und mit diesem von uns proklamierten Maternal Turn wollen wir unsere politische Strategie und die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels sichtbar machen. Dieser Maternal Turn zeichnet sich durch drei Aspekte aus. Erstens die Verbesserung der Bedingungen von Müttern in der Wissenschaft, damit sie sich nicht mehr zwischen Kindern und Wissenschaft entscheiden müssen. Zweitens die Integration von Müttern und anderen Care-Arbeitenden in die Wissenschaft, Und hier geht es nicht nur um ein bloßes Tolerieren und Mitmachen lassen, sondern um aktive Förderung und Wertschätzung der Standpunkte und des Erfahrungswissens, als auch der damit einhergehende, unschätzbare und nachhaltige Beitrag zum Erkenntnisgewinn der Menschen. Diese weitreichenden Folgen für das Wissen, das infolgedessen dann produziert wird, braucht explizite Wertschätzung und Integration auch in die Grundlagenforschung, Lehre und in den Kanon. Und drittens, durchaus noch fundamentaler, trägt der Maternal Turn zur Vermütterlichung der Wissenschaft bei. Und zwar in dem Sinne, als alle in der Wissenschaft Tätigen mütterlich sein dürfen sollten, vielleicht sogar müssten, allen sollten selbstverständlich Zeit und Ressourcen zugestanden bekommen, um sich selbst, ihre Körper, ihre Gesundheit, ihre Mitmenschen, die Umwelt, kurz sich um ein gesundes Leben für alle zu kümmern. Und Mütterlichkeit wird damit zu einer Ressource und einer Kulturtechnik.
Genau, und zum Ende des Vortrags würden wir gerne noch den Bogen zurückspannen zu ganz konkreten Maßnahmen gegen den Corona-Gap, den wir im zweiten Teil erläutert haben. Also was können Wissenschaftseinrichtungen gerade infolge der Pandemie tun, um Mütter in der Wissenschaft zu halten? Denn das, davon sind wir überzeugt, würde grundlegend dazu beitragen, überholte und starre Idealbilder eines Wissenschaftlers aufzubrechen und generell für mehr Diversität und Perspektivenvielfalt sorgen. Denn gute Bedingungen für Mütter in der Wissenschaft käme allen in der Wissenschaft Tätigen zugute. Und wir würden gerne mit diesen Ebenen, die wir vorschlagen, in die Diskussion einsteigen. Also wir haben bisher diese 5 Ebenen identifiziert, auf denen konkrete Maßnahmen überlegt und umgesetzt werden sollten. Das ist einmal die gesamtgesellschaftliche Umverteilung von Care-Arbeit, dann die Sensibilisierung und Sichtbarmachung oder Sichtbarkeit von Mutterschaft, dann auch mögliche Allianzen und solidarische Verbindungen, strukturelle Nachteilsausgleiche für Mütter und andere Care-Arbeitende in der Wissenschaft und ganz konkrete Maßnahmen an den einzelnen Einrichtungstypen oder an den einzelnen Institutionen. Und damit würden wir gerne in die Diskussion einsteigen, auch gerne nicht nur zu diesen 5 Ebenen, sondern auch zu dem Rest, den wir erzählt haben.